Herzlich willkommen zu Beyond Crypto Parties, wie Aktivistis, Sternchen und Nerds voneinander lernen können. Bevor es gleich losgeht, es gibt eine Aufzeichnung von diesem Talk. Es wird auch eine Übersetzung von diesem Talk geben. In case you would rather listen to this talk in English, you can do so and access the website audio.c3lingo.org and get an English translation. Und auch wenn ihr vielleicht Schwierigkeiten beim Hören habt, dann könnt ihr das über Kopfhörer dort vielleicht auch besser verfolgen. Es gilt wie immer und überall bei diesen Veranstaltungen. Denkt dran, euch die Hände zu waschen, trinkt genug Wasser. Es gibt Trinkwasser hinten neben der Bar, wo ihr eure Flaschen und Becher füllen könnt. Genau, und um hier jetzt nicht viel Zeit zu klauen, würde ich sagen, geht es direkt los mit diesem wirklich spannenden Talk. Ich bin total gespannt. Krypto-Partys gibt es schon lange, aber manchmal haben die TeilnehmerInnen hinterher mehr Fragen als Antworten. Und dieser Talk beschäftigt sich damit, wie das besser gehen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß.
Hallo Easterhack, willkommen zum Talk. Ich bin Smarty, Pronomen Sie, Ihr sind okay.
Und ich bin Amy, ich benutze neutrale Pronomen.
Und wir sind vom Hextivisti-Netzwerk. Wir werden euch unser Konzept vorstellen. Wenn der Talk wird ja, wie schon gesagt wurde, aufgezeichnet. Falls ihr Fragen habt, steht hier unsere Mail, aber am Ende des Talks ebenfalls.
Voll, genau. Warum machen wir das Killshot zu digitaler Selbstbestimmung? Also wir hatten es hier eben schon, Aktivistis, Sternchen und Nerds. Wer könnten diese Sternchen noch alles sein, der davon voneinander lernt? Wer braucht noch alles digitale Selbstbestimmung? Guesses? Alle? Okay. Ja, das ist auch ein Sternchen, ne? Also, aber damit macht ihr es euch vielleicht zu leicht. SexarbeiterInnen werfe ich mal rein. SchülerInnen? Können SchülerInnen überhaupt digitale Selbstbestimmung haben, wenn sie schon in so einem unterdrückerischen Umfeld leben?
SeniorInnen ebenfalls.
Voll. Und das sind nur mal so ein paar Beispiele, dass wir im Kopf haben, worum geht's hier. Grundsätzlich auch so Gründe, warum sowas wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Rosa Listen erinnert. In den 1920er Jahren hat auch die Polizei der Weimarer Republik Listen angelegt davon, wer homosexuell ist. Also das war alles auf einer legalen Basis sozusagen. Und in den 1930er Jahren wurden diese Listen dann benutzt, um Leute in KZs zu verfrachten. Das ist ein großes Ding natürlich.
Aber eben auch andere aktivistische oder weniger aktivistische Bewegungen, einfach marginalisierte Gruppen, können von verschiedenen Schwierigkeiten in der digitalen Selbstbestimmung betroffen sein. Und sobald eine Bewegung vielleicht etwas zu sehr stört, auch in Anbetracht von ökologischen Katastrophen, kann digitale Selbstbestimmung einfach einen wichtigen Unterschied machen, wie Aktivismus gelebt werden kann. Zum Beispiel sehen wir das bei der Kriminalisierung von KlimaaktivistInnen oder auch, wenn es um Kriminalisierung von Frauenrechten geht, die Selbstbestimmung über den eigenen Körper, sei es bei dem Thema Abtreibung oder eben bei der Selbstbestimmung von Gender.
Genau, da erzählen wir euch ja allen nichts wirklich was Neues.
Aber was wir eben besonders anders machen wollen, ist nicht wie auf der Folie steht, dass wir abnörden wollen, sondern wir wollen Bewusstsein fürs Abnörden mehr machen. Und was ist Abnörden eigentlich? Abnörden kommt eigentlich vom Abschweifen, was so viel heißt wie, okay, ich stelle vielleicht als neue Person eine Frage, ich kenne mich mit einem Thema nicht so richtig aus und mein Gegenüber fängt dann an mit lauter Abkürzungen um sich zu werfen, die ich noch nie gehört habe vielleicht, oder fängt mit einer guten Intention an und driftet aber dann komplett über meine Frage hinaus und ich stehe eben da und weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Wer von euch hat das vielleicht mal im Umfeld miterlebt? Ja, da gestern auch. Und wer hat schon mal selber abgenerdet? Noch ein paar mehr Aufzeiger sehe ich da. Ja, es passiert immer und immer wieder und ich glaube, wir müssen drüber reden. Und ein anderes Thema, was uns auch wichtig ist, das perfekte Tool. Wir alle kennen den Anspruch, das eine Tool zu finden, die eine Lösung für das Problem. Der Perfektionismus, ich verstehe ihn und wir alle kennen das, aber dabei vergessen wir ganz, ganz schnell, dass es nicht die eine Lösung für alle Bedürfnisse gibt. Beispielsweise Thema Messenger oder Betriebssysteme. Nur weil ich sage, okay, Peer-to-Peer-Lösungen sind vielleicht total meins und das Wichtigste für mein Threat-Model, heißt das nicht, dass eine andere Person zum Beispiel schon mal was von Briar gehört hat und...
oder das benutzen kann überhaupt. Also gerade bei Peer-to-Peer-Messenger, die klar, serverlos, alles ganz gut, aber wenn Aktionshandys einen begrenzten Akku haben und oft das auch schwierig mit Datenvolumen ist, man nicht garantieren kann, dass beide Seiten gleichzeitig online sind, dann ist es halt plötzlich nicht verwendbar. Deswegen kommt es sehr darauf an, dass man seine Tools quasi auch auf die Menschen ausrichtet, denen man sie überhaupt andrehen will und sich erstmal anhört, was die zu sagen haben und was die brauchen, bevor man ihnen andreht, dass man gerne irgendwie diesen einen Messenger unter allen Leuten verbreiten würde.
Oder installiert ihr Signal. Wie oft habe ich auch schon von Personen gehört, dass sie dann sagen, ja, Mist, irgendwie, ich glaube, mein Umfeld nutzt das nicht.
Oder ich habe kein Handy.
Das geht auch natürlich. Was machen wir dann? Und es gibt natürlich dann aber auch noch ganz andere Herausforderungen bei allen IT-Trainings. Ein ganz wichtiges Thema, Digital Gaps. Da sprechen wir auch teilweise von verschiedenen Gaps, die intersektional miteinander agieren, sei es dann Gender oder Age Gaps. Die Intersektionalität ist da wichtig und die wirkt sich, und das möchte ich auch nochmal so unterstreichen, nicht nur darin aus, wie der Zugang zu Tools oder Technik ist, sondern eben auch in der Nutzung und auch die gesellschaftliche Auswirkung. Wie wirkt die Nutzung auf andere? Wie verhält sich die Gesellschaft dazu und wie geht sie damit weiter um? Außerdem gibt es natürlich in jedem Training einfach nur einen sehr begrenzten Zeitraum, um sehr komplexe Themen zu vermitteln. Und wir kennen es auch alle, es gibt so viele verschiedene Themen an sich schon. Und dann, was passiert, wenn ein Update vielleicht mal stattfindet? Dann sind alle möglichen, ne, gerade auch als IT-Trainerin, alle möglichen Materialien, alle schönen Anschauungen vielleicht einfach gar nicht mehr aktuell. Und diese ganzen Änderungen sind dann aber auch schwierig für Lernende dann so nachzuvollziehen oder direkt zu übertragen. Also das Wissen veraltet auch schnell. Und unsere Forderung dementsprechend ist, digitale Selbstbestimmung muss für alle funktionieren. Unsere Erfahrung bislang hat halt gezeigt, dass es sehr verschiedene, auch richtig tolle Angebote gibt, aber diese Angebote können halt eben nicht alle wichtigen Learnings ausreichend miteinander verknüpfen. Und unsere Lösung sind die Hextivisti Skillshares.
Genau, ich kann mal ein paar Sachen noch zu unserer Herangehensweise sagen. Also eine Frage, die man sich immer stellt, was ist jetzt hier eigentlich genau, welches Wissen will ich jetzt hier konkret vermitteln? Da gibt es beispielsweise, gibt's auf den Widerspruch, will ich Leute konkret vor Repressionen schützen, die sie jetzt irgendwie in ihrem Alltag haben, also gerade AktivistInnen gehen halt, sind die Leute, die am ehesten überhaupt zu solchen Trainings gehen, weil sie es halt konkret brauchen. Oder will ich Leute vor der Dystopie schützen, die gerade aufzieht, vor den Monopolkonzernen, die mit all diesen Daten ja auch jetzt schon irgendwie den Diskurs beeinflussen, sich Wahlen kaufen und uns irgendwie einen möglichen Scheiß verkaufen. Und das sind ja schon einfach zwei verschiedene inhaltliche Themen. Und wir haben festgestellt, man muss die Leute da abholen, wo sie sind, mit den Problemen, die sie haben. Und die Skills, die sie dabei lernen, die können sie dann auch verwenden, um quasi digitale Selbstbestimmung auch gegen in diesen digitalen Herrschaftsverhältnissen von diesen Monopolkonzernen, von dieser Datensammlung allgemein irgendwie zu kriegen, weil sie dann schon mal mehr Grundwissen, mehr Awareness und ein paar Tools kennen, schon mal empowered herangehen. Man kann aber da nicht mit der Tür ins Haus fallen. Genau, ein zweites Problem ist, digitale Selbstbestimmung ist eben ein kollektives Problem. Man kann schon mal so einen Workshop machen, dann kommt irgendeine Einzelperson, installiert sich irgendwie einen tollen neuen Messenger und findet dann, kommt dann rein in die WG und findet raus, niemand anderes hat Bock, den sich jetzt auch zu installieren. Genau, deswegen starten wir bei Kollektiven. Wir starten mit Gruppen, die auch gemeinsam miteinander Toolentscheidungen überhaupt treffen. Weil in Politgruppen ist es halt auch relativ normal, dass man nicht, oder da gibt es zumindest eine gewisse Chance, dass nicht man einfach sagt, okay, wir benutzen halt das, weil das ist gerade schon da, sondern dass man sich einmal austauscht, okay, welches Tool ist das Richtige für den Job? Und da hat man eine Öffnung, da kann man einen Keil reintun und quasi die Tür ein bisschen aufmachen, um Leute auch für andere Tools zu sensibilisieren.
So, und wer möchte eigentlich, dass freie Software von allen genutzt wird hier? Oh, sehr, sehr viele Hände. Und wer möchte auch alle Bedürfnisse darin integrieren? Ah, hier sind ein paar mehr Hände als auf der Abbildung. Sehr schön.
Ja, das ist halt oft das Problem, ne? Also digitale Selbstbestimmung funktioniert genau wegen dieses, weil es ein kollektives Problem ist. Nur wenn auch alle die Chance dazu haben. Das heißt, wir müssen ganz viele Lücken schließen. Und es sind auch Wissenslücken. Viel ist immer noch, okay, wir als die belesenen Nerds müssen losgehen und den Leuten halt erzählen, was sie wissen müssen. Dieser Top-Down-Ansatz. Aber es sind eben auch ein Haufen soziale Lücken, die Leute daran hindern und wo man sie mitnehmen muss. Und das ist eigentlich die wichtigere Lücke. Und das ist das, was wir vor allem besser lernen müssen, wenn wir da Menschen irgendwie mit weiterhelfen wollen. Und unsere Utopie ist so eine Art reflektiertes Expertentum. Dass eines Tages in jeder Bezugsgruppe eine Person mal so bei so einem Training war und sich so ein bisschen grundsätzlich auskennt und dann in der konkreten Bezugsgruppe mit Leuten, wo schon Vertrauen besteht, wo man sich gegenseitig kennt, dann die Leute beraten kann. Hey, okay, das ist das Tool, was uns jetzt hier weiterhilft. Das ist die Sicherheitspraxis, die wir hier gerade brauchen. Genau, und mit dem Ansatz hoffen wir, da weiterzukommen und diese Probleme so ein bisschen in Angriff nehmen zu können.
Und wenn wir uns jetzt angucken, okay, ne, wir haben uns da einiges vorgenommen, bei einer herkömmlichen Krypto-Party an einem Nachmittag, an sich super, kann man auch eine Menge schaffen, aber es ist auch, also es ist eine begrenzte Zeit, um komplexe Themen eben zu vermitteln und diese Zeit ist super schnell um. Auch die Teilnehmer haben nur sehr begrenzt Zeit, um Fragen zu stellen und Lösungen zu erhalten. Das Wissen, was sie dann erlangt haben, auch selber auszuprobieren und eben dieses Gelernte direkt auch zu verinnerlichen, auch langfristig. Und bei einem ganzen Wochenende gibt es halt eben viel mehr Zeit für all das. Es gibt mehr Zeit, um überhaupt das Vertrauen erst einmal aufzubauen, um gewisse Unsicherheiten, die einfach auch strukturell allein schon bestehen, abzubauen und Wissenslücken, die sozial, aber eben auch vom Know-how her bestehen, dann zu schließen und eben um das Ganze auch miteinander zu connecten. Einerseits Wissen miteinander zu verbinden und soziale Bindungen auch zu schaffen, die es vorher vielleicht noch gar nicht gab. Und das ganze Commitment, was man sich da vorstellt, oh, ganz schön lang so ein Wochenende. Also wir haben festgestellt, wenn die Leute dann tatsächlich zu einem Wochenende kommen, haben die auch Bock drauf. Das Commitment von den Teilnehmern ist da, die Leute nehmen sich Zeit und das ist eine super Ausgangslage, um miteinander zu lernen.
Genau, weil wenn man nur für so einen Abend mal irgendwo hingeht, dann denkt man sich danach, oh, das ist aber alles jetzt wirklich kompliziert, dann ist es wohl doch nichts für mich und dann passt es auch wieder. Aber wenn man eh schon ein ganzes Wochenende reingesteckt hat, dann macht man tendenziell auch zu Hause weiter. Das ist ein großer Vorteil.
Warum wir auch ein ganzes Wochenende machen, es ist eben leichter, um auf verschiedene Bedürfnisse einzugehen. Aber Achtung, das braucht sehr viel Vorbereitung natürlich auch. Es ist dennoch wichtig, um sensibel über Unsicherheiten und Hindernisse überhaupt sprechen zu können. Und was auch richtig toll ist, es gibt ganz, ganz viel Erfahrungsaustausch, auch in den Pausen, auch für die organisierenden Personen, die was dazu lernen können und sich gegenseitig unterstützen können.
Ja, und wenn ihr euch jetzt denkt, oh scheiße, wie soll ich denn irgendwie allein so ein ganzes Wochenende stemmen? So ein Nachmittagsworkshop kann ich mir schon mal vorstellen, aber das ist ja viel, way too much. Ja, am besten macht ihr das auch nicht allein. Also am besten habt ihr eben ein Team von so 3 bis 5 Leuten. Das hat auch den Vorteil, es müssen nicht alle alles können. Man kann halt auch Leute mit einbinden, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die sich vielleicht das auch gar nicht so zutrauen und die vielleicht vorher einmal sagen, boah, so ein IT-Skillshare, ich weiß da doch kaum was drüber. Aber es ist plötzlich okay, wenn sie wissen, eine erfahrenere Person sitzt mit dem Publikum und kann im Zweifel ergänzen und ich brauche keine Angst haben, grobe Schnitzer zu begehen. Und das ist generell auch total praktisch, um alle möglichen anderen auch sozialen Lücken quasi in dieser Szene zu schließen. Man kann viel besser auf einzelne Teilnehmer eingehen, wenn andere Leute im Team auch gerade Zeit haben und nicht damit beschäftigt sind, gerade einen Frontalvortrag zu halten. Das macht generell auch die Möglichkeiten, viel mehr auch Spaces aufzumachen und besser also auf so individuelle Unterschiede einzugehen. Und man kann auch die ganze Orga auf mehr Schulter verteilen. Man kann leichter auch selber mal Pause machen. Das hat wirklich einen Haufen Vorteile, wenn man sich ein paar Gleichgesinnte sucht. Genau. Und wir haben generell in unser Konzept mal aufgeschrieben, damit andere das möglichst leicht nachmachen können. Der Link ist auch nochmal in der Talk-Beschreibung. Ich kann euch mal einen kurzen Überblick geben. Und zwar, genau. Also so sieht das aus, das ist basically ein Crippad und da seht ihr einmal so eine lange Einleitung, die euch ungefähr das erzählt, was wir euch gerade auch erzählen, in stark zusammengefasst. Und dann haben wir quasi so Template-Pads, die ihr benutzen könnt, wenn die für euch passen. Also hier zum Beispiel, das ist jetzt unser Planungspad. Ups. Da sieht man dann direkt irgendwie einen Zeitstrahl, an dem man sich orientieren kann, wie lange braucht es sowas vorzubereiten. Wann müssen wir jemanden für die Küche haben? Wann muss die Einladung raus sein, damit das alles realistisch ist? Oder hier gibt es zum Beispiel schon mal einen Tagesordnungsentwurf für ein erstes Treffen, wo ich einmal austauschen könnte, okay, wir hatten welche Erfahrungen, welches Datum passt, was braucht der Ort? Daran könnt ihr euch orientieren und vielleicht passt es ja für euch. Genau, andere Sachen, die wir hier schon haben, sind Workshop-Konzepte, die wir schon mal vorgeschrieben haben. Da gibt es allgemein hier schon mal viel zum Setting, da erzählen wir auch gleich mehr dazu. Dann gibt es hier so ein Glossar, den man auch direkt benutzen kann. Und dann zum Beispiel für den Aktions-Smartphone-Slot gibt es dann schon mal eine Checkliste, an der man sich entlanghangeln kann. Also da ist schon relativ viel passiert. Das müsst ihr wahrscheinlich nochmal anpassen, wenn ihr selbst solche Workshops geben wollt. Weil alle Leute brauchen es unterschiedlich. Ich habe sowas gerne in Stichpunkten. Andere Leute brauchen das teilweise im Fließtext oder brauchen eher ausgeschriebenen großen Überblick, was sie da genau machen wollen, um sich dann daran entlanghangeln zu können. Das ist sehr unterschiedlich. Genau, also hier gibt es noch so ein paar andere Sachen zu so Orga, die man nutzen kann, auch einen SharePick-Entwurf, den wir halt mal gebaut haben, falls ihr nicht selber designen könnt. Das könnt ihr gern alles benutzen.
Ja, sollen wir einfach mal ein paar Sachen vorstellen?
Ja, ich muss nur ganz kurz die Folien wieder aufmachen, die ist kaputt gegangen.
Na, ich kann ja auch schon mal anfangen zu erzählen, was ich richtig toll fand auch, war, dass wir direkt am Anfang, ich habe als Teilnehmerin das auch selber mitgemacht und miterlebt, wir haben eben am Anfang ein Onboarding, bei dem es darum geht, es geht nach dem Schneeballprinzip und die einzelnen Teilnehmenden kriegen so ein paar erste Informationen, ne? Die erste teilnehmende Person, die ankommt, kriegt eine kleine Einführung, da ist die Küche, da ist vielleicht auch ein Ruheraum, so kommst du ins WLAN rein und auch so die erste Information, die man halt eben so braucht. Und diese Information kann dann der erste Teilnehmer dann direkt an die zweite Person weitergeben. Und so ist auch schon dann einfach die erste Hürde gebrochen und die Teilnehmenden tauschen sich untereinander aus, supporten sich, diese Ebene von, okay, wir organisieren und ihr hört einfach zu, ist gebrochen. Und da ist auch der erste Punkt, bei dem wir das Thema Technik mit einbringen. Ein verschlüsselter Messenger, der für das Wochenende benutzt werden kann, wird eingeführt. Und da lernen die Teilnehmenden schon mit Technik einen Umgang zu finden und sich vielleicht gegenseitig dabei zu unterstützen.
Das heißt, sie haben am Anfang erstmal eine Stunde, wo die Orga eigentlich noch beschäftigt ist, irgendwie ganz viele andere Sachen hinzukriegen, die last minute natürlich noch gefixt werden müssen und wo die Teilnehmer nur miteinander reden und sich schon mal auch gegenseitig Sachen einrichten.
Und das Schöne ist ja auch, dass, dass das zur Abendessenzeit normalerweise passiert. Das heißt, die Personen können nach und nach eintrudeln und es passiert einfach in einer entspannten Atmosphäre, das Kennenlernen.
Genau, wir hatten es gerade schon, dass wir einen Gruppenchat eben auch benutzen, generell fürs ganze Wochenende. Da können dann auch kurzfristige Orga-Ankündigungen raushauen und Leute können mal Nachfragen stellen. Ein Ding ist, Teil von unserem Awareness-Konzept ist, dass auch Leute einfach, dass so 2-3 Leute ansprechbar sind als Vertrauenspersonen, wenn man jemanden zum Reden braucht. Und die kann man dann halt quasi auch einfach im Chat anschreiben während der Gruppe. Also man muss nicht im Workshop aufstehen, zu einer Awareness-Person hingehen, auf die Schulter tippen und sagen, hey, wir müssen mal reden, können wir zusammen total unauffällig rausgehen? Sondern man schreibt einfach eine Nachricht und dann trifft man sich irgendwo außen und das ist halt viel diskreter. Nur ein Vorteil von diesem Ding. Das andere ist, dass man Workshop-Pads auch schon rumschicken kann, wo dann eben Notizen gesammelt werden.
Genau, generell ist so, stellen wir uns vor, ein Pad pro Workshop, einfach damit eben verschiedenste Einleitungen, weiterführende Links und ähnliches gut zusammengetragen werden können und Teilnehmende dann eben alles mit nach Hause nehmen können und trotzdem vor Ort da sind. Alle können mitschreiben, müssen aber nicht unbedingt. Das heißt, auch verschiedene Lernbedürfnisse können damit abgeholt werden und trotzdem werden alle Informationen zusammengetragen. Und es gibt auch ganz unten im Bereich im Pad ist ein Teil vorgesehen, auch für anonymes Feedback zum Beispiel zu den Workshop-Inhalten. Hakt gerade? Ja.
Wie kann man jetzt eigentlich ein Gefühl dafür kriegen, welche Leute da so vor einem sitzen, damit man auch auf ihre Bedürfnisse überhaupt eingehen kann? Wir hatten schon, alle Teilnehmer sind unterschiedlich, sie bringen unterschiedliches viel Vorwissen mit. Das ist natürlich irgendwie als Nerds oft unsere erste Assoziation. Aber sie haben auch unterschiedliche Threat Model. Das ist oft viel relevanter als das Vorwissen. Sie haben unterschiedliche Ängste und Bedürfnisse. Und manche Sachen fallen ihnen leichter zu lernen, manche schwerer. Und das ist auch sehr unterschiedlich verteilt. Da kriegt man auch meistens nicht so richtig ein gutes Gefühl dafür. Also wenn da so 20 Leute vor einem sitzen, muss ich schon auch sagen, dass ich mir jetzt dann nicht weiß, du musst Notizen machen, damit du es gut lernst. Und du brauchst musst es einfach mal ausprobieren, damit es hängen bleibt. Das ist halt einfach, da muss man dann eher gucken, dass man alle abholt. Aber es lohnt sich dann, gerade wenn man mit einer Einzelperson zu tun hat, dass man es im Hinterkopf behält, dass da auch nicht alle gleich sind. Ein großes Ding ist eben, da eine Vorstellungsrunde zu machen. Wir machen das gern mit so Aufstellungen. Dass wir eine offene Frage in den Raum stellen. Oh nee, das kommt noch, ne? Ja, aber auch eine Vorstellungsrunde, auch damit die Leute merken, sie sind mit ihren Problemen und Hürden nicht allein. Dann trauen sie sich später auch leichter, Sachen anzusprechen, wenn sie das Gefühl haben, okay, das ist jetzt nicht nur mein Ding, ich halte nicht alle anderen mit meinem Problem auf. Wenn sie merken, okay, es gibt hier 5 andere, denen es wahrscheinlich ähnlich geht.
Und was auf jeden Fall auch sehr hilfreich ist, bei der Anmeldung gibt es eben schon so ein Feld. Wenn du magst, schreib doch gerne, was so dein bisheriger Zugang zur Technik war. Und das ist einfach unglaublich hilfreich, ne, weil verschiedene Teilnehmende dann kommen und komplett planlos erstmal Workshop-Inhalte oder ähnliches auszuwählen, ist dann natürlich auch schon große Schwierigkeit, da das richtige Bedürfnis zu treffen. Deswegen ist das Feld auf jeden Fall sehr hilfreich, um schon mal eben ein Gefühl für die Teilnehmenden zu bekommen. Und das ist halt einfach super wichtig und auch sehr bereichernd, da nochmal zu lesen und zu verstehen, es gab vielleicht eine Person, die deren Vater, Bruder, Cousin oder Freund einfach alle möglichen technischen Dinge übernommen hat oder eine Person, die Ausbildung, Studium schon mal zu dem Thema hatte oder eben...
Und dann abgebrochen hat oft.
Das ist ja auch oft ein Ding. Genau, und ja, einfach da schon die Diversität der Teilnehmenden sehr durchkommt.
Genau, generell in so ein Anmeldeformular ist super praktisch, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wer da kommt und einfach viele Sachen abfragen zu können. Also gerade um das Wochenende wirklich für alle Leute irgendwie zugänglich zu machen, sind halt Allergien und andere Barrieren total wichtig, vorher zu wissen. Schlafplatzbedürfnisse vorher abzufragen. Gerade für Leute, die von außen anreisen, für so ein Wochenende muss man dann halt was organisieren. Klappt auch oft. Die Teilnehmenden, die vor Ort wohnen, haben nämlich auch oft dann noch eine Couch frei. Kann man nochmal rumfragen. Genau, wir haben so eine Liste an Themen, die wir auch abfragen. Hey, wofür interessiert ihr euch besonders? So Sachen, die wir sowieso immer erzählen müssen, weil sie einfach notwendiges Grundwissen sind, die stellen wir da auch nicht zur Abfrage. Aber genau. Und auch ein Template für all diese, für dieses Anmeldeformular findet ihr auch einfach in unserem Konzept, in diesen Cryptpads. Da könnt ihr euch bedienen.
Genau, jetzt kommen wir zu dem Thema Ausstellungen. Das kennt ihr bestimmt auch schon, ist einfach eine Methode, in der der Raum so nach zwei Polen aufgeteilt wird. Beispielsweise die Frage, hast du das Gefühl, dass du verstehst, was in deinen Geräten passiert? Und dann kannst du es einfach nach, okay, ich hab meine ganze Umgebung selber eingerichtet, ich habe alles selber geschrieben, programmiert, ich
den
weiß ganz genau, was
kompiliert.
Ich weiß, was los ist und nee, eigentlich irgendwie so, ich bin froh, wenn ich einfach meine Sachen machen kann, aber mehr weiß ich nicht. Und dann stellen sich eben alle auf und als Orga-Person würde ich dann einfach fragen, ja, wer möchte denn etwas teilen? Also da jetzt auch niemanden irgendwie in Bedrängnis bringen und zu schauen, okay, vielleicht kann jemand von dem einen Pool was sagen, aus dem anderen, aus der Mitte ist auch nochmal ganz spannend und so kriegt nicht nur ihr als Orga, sondern auch die Teilnehmenden auch ein besseres Gefühl und auch Wiedererkennungsmomente.
Genau, eine Sache, die mir auch sehr wichtig ist, bedenkt körperliche Bedürfnisse mit bei allen Teilnehmenden. Also frische Luft, angenehmes Lichtverhältnisse, genug trinken. Weiß nicht, ob ihr diesen Song Wasser, Luft und Licht kennt von Heiß-Kalt. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wenn so ein Raum aufgeräumt und ablenkungsfrei ist, ist es auch besser, als wenn es in einem typischen ranzigen AZ irgendwie ist, wo alle Tische voller Aufkleber sind, die einen halt auch ständig ablenken. Weil man plötzlich, dann gibt es halt tausend andere Reize, die spannender sind als was man gerade eigentlich über Technik erzählt. Genau, genug Pausen, insbesondere auch nachmittags mit Bewegungen ein bisschen, dass man die Mittagspause nicht hinauszögert. Das ist auch alles relativ wichtig. Genau, und auch gerade Essen ist so eine Sache. Beispielsweise, es sollte halt Energie geben, ohne zu stopfen. Also Nudeln und Pizza sind eher schwierig, weil dann denken die Leute halt auch danach nicht mehr. Also kommen nicht mehr so gut mit. Deswegen so Chili sin Carne, Körnerbrot, Kartoffeleintopf, Hülsenfrüchte, nur so ein paar Beispiele. Genau, und die Allergie muss man ja auch noch mit beachten, also das ist schon tricky, das sollte man auf dem Schirm haben und mit der Person oder den Menschen, die kochen, das auf jeden Fall auch nochmal gegensprechen. Und ich würde sehr empfehlen, Essen nicht im Raum zu haben, weil das ist wiederum für viele Leute ablenken. Gerade Menschen mit Essstörungen ist das halt dann richtig tricky. Deswegen wirklich Essen auf Pausen verschieben. Und draußen aufheben.
Dann soll es natürlich nicht nur ganz viele Dinge zu beachten geben, sondern auch sehr viel interaktive Methoden geben und Interaktion. Alles, was Interaktion fördert, ist einfach ein Gewinn für die Gruppe auch. Beispielsweise sind die Kurzreferate am Anfang zu verschiedenen Akteuren im Netz auch ganz spannend, um einen ersten auch so nochmal einen anderen Überblick zu schaffen für das Thema Technik, IT, Skillshares. Das heißt, alle Personen suchen sich einen Akteur aus und dann wird eben 1 bis 2 Minuten darüber geredet. Dadurch verteilen sich auch einfach nochmal die Gesprächsanteile und Personen können auch schon mal etwas ergänzen, wenn gewünscht und ein ganz guter Start. Außerdem haben wir zum Beispiel auch die Fishbowl-Diskussion drin. Da wird nach einer Kurzrecherche über verschiedene Tools diskutiert. Da sind wir wieder beim Thema das perfekte Tool. In einer Fishbowl-Diskussion sind in einem inneren Kreis eben die aktiven Personen, die diskutieren, und die Personen außen können aufmerksam zuhören und jederzeit mit rein. Das hilft halt eben, um auch bekannte Szenarien wie, okay, welches Tool für Note-Taking nehmen wir denn jetzt? Welches ist sicher, verschlüsselt, dies, das? Was brauchen wir jetzt eigentlich?
Genau, und am besten nimmt man da auch immer einen sehr konkreten Use-Case. Also zum Beispiel, angenommen, ihr wollt einen AfD-Parteitag blockieren. Angenommen, ihr wollt ein antirassistisches Mutual-Aid-Netzwerk aufbauen. Welches Tool ist da wichtig? Welche Leute müsst ihr einbinden mit welchen Betriebssystemen? Was muss es können? Was ist das Threat Model in diesem Szenario?
Oder wollt ihr vielleicht mit einer feministischen kleinen Gruppe mehr Aufmerksamkeit für ein Thema schaffen, auch auf sozialen Medien? Da müsst ihr natürlich auch bei eurer Zielgruppe noch mal ein bisschen schauen. Also ganz verschiedene Use Cases. Und das Schöne ist, dass danach gemeinsam über diese Sozialdynamik viel besser reflektiert werden kann, auch schon währenddessen wird das klarer.
Und das Ziel ist eben, dass die Leute auch einfach lernen, bessere Tool-Diskussionen zu führen, statt das Back and Forth, was man schon kennt.
Dann ist es natürlich auch toll, Technologie direkt selber ausprobieren, wenn man davon gehört hat. Und dazu sind zum Beispiel Gruppenarbeiten total gut möglich. Teilnehmer können sich selber gegenseitig unterstützen. Und als Organisierende könnt ihr auch herumgehen zu jeweiligen kleinen Gruppen und da eben auch noch weiter unterstützen.
Mit Tails funktioniert das zum Beispiel richtig gut, weil da haben die Leute direkt ein super nützliches und super sicheres Tool, mit dem sie direkt einfach anfangen können. Und was ihnen auch gleich 2-3 Sachen sagt, zum Beispiel, wie kann man von einem Stick booten eigentlich, die dann auch für andere Dinge nützlich sind, wie Linux zu installieren. Das ist auch immer eine sehr empowernde Erfahrung, weil die Leute direkt mal einfach, ohne dass man ihnen groß lang was erklären muss, wie das Tor-Netzwerk funktioniert, einfach anfangen können und dann sehen, ah cool, jetzt ist meine IP-Adresse eine andere als vorher.
Oder wann habt ihr das letzte Mal Schnitzeljagd gespielt? Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, um auch Geländespiele zu machen und gerade auch nach so einem Mittagessenspause, beispielsweise Samstagnachmittag, ist es richtig toll, einfach in Bewegung zu kommen und da gelerntes nochmal anders umzusetzen. Zum Beispiel Aktionshandys live ausprobieren. Wie funktioniert das Tool, wenn ich es denn wirklich benutzen will? Und trifft es auch wirklich alle meine Bedürfnisse?
Genau, eine große Frage ist auch immer, wenn wir über abstrakte Konzepte reden, wie visualisieren wir das? Und da gibt es natürlich alles Mögliche von Grafiken, Flowcharts, dass man die Leute im Raum aufstellt und sagt, okay, ich bin jetzt der Client, Smarty ist der Server, und ich bringe dir jetzt dieses Paket, was machst du damit? Und das ist halt alles sofort viel anschaulicher, als wenn man es den Leuten nur trocken erzählt. Und beispielsweise, wir haben auch zum Beispiel diese Magnettafel hier mal ausprobiert, Kinderspielzeug. Aber das hat den Vorteil, da kann man Sachen draufmalen und es danach wieder wegwischen. Das heißt, wenn man dieses Datenpaket dann hin und her gibt, dann bei jedem Mal bedeutet es plötzlich was anderes. Da kann man ein bisschen experimentieren und schaut einfach mal, je nachdem, was ihr vermitteln wollt, werdet ein bisschen kreativ, da können coole Sachen bei rumkommen.
Genau, und bei diesen ganzen verschiedenen Methoden es ist schön, kreativ zu sein, und es ist schön, das eben dann gemeinsam zu lernen, aber ganz besonders wichtig ist eben, dass es da durch verschiedene Methoden Raum für persönliche Unterschiede gibt. Dieses ganze unterschiedliche Vorwissen und Ängste und Sorgen und eben Interessen, das ist manchmal sehr schwer, alles zu vereinbaren. Was aber auch immer noch möglich ist, ist eben den Workshop dann für gerade bei einem Team von 3 bis 5 Leuten den Workshop 2 zu teilen und dann konkreter eben darauf einzugehen, hat es ja schon gesagt. So.
Genau, auch nützlich ist sowas wie ein Themenparkplatz. Also einfach ein Plakat, da kann man an Themen hin auslagern. Es ufert sonst schnell aus. Ne? Plötzlich redet man 10 Minuten über die sichersten Passwörter. am besten auch noch halt irgendwie so ein Mensch aus dem Publikum weiß, das hat aber gehört, dass man mindestens 7 zufällige Wörter braucht und der Mensch von der Orga will aber lieber 20 zufällige Zeichen den Menschen andrehen. Dann diskutieren die 10 Minuten lang darüber und alle anderen werden komplett außen vor gelassen und fühlen sich am Ende richtig, also fühlen sich dumm und haben das Gefühl, dass sie nicht mitkommen.
Kann auch bei einem Hextivisti-Workshop passieren. Dann ist es wichtig zu sagen, hey, vielleicht ist es abnörden.
Genau, das halt dann auszulagern, ist dann halt sehr praktisch. Und wenn man dann irgendwie an einem Abend mal so ein Open Space macht, so mehrere Open Spaces, wo man so kleine Tische im Raum verteilt und die Leute quasi an jedem Tisch ein unterschiedliches Thema besprechen können und dann auch mal so zwischen Tischen wechseln können, dann kann man sowas halt dann später gut auffangen. Die Leute dann den Leuten auch ermöglichen, Themen anzusprechen, die sie auch selbst mitbringen, die sie selbst interessieren, auch wenn man vorher in der Orga gar nicht dran gedacht hat.
Was wir euch auch zusätzlich zum Konzept noch mitgeben wollen, ist das Thema Annahmen. Annahmen, die man vielleicht reflektieren sollte. Generell sprechen wir einerseits über Privilegien. Wir definieren das als unreflektierte Annahme, dass alles so leicht hatten wie man selbst. Und andererseits aber auch Vorurteile, also Annahmen darüber, wer was kann oder nicht. Da spielen ganz viele verschiedene Dinge eine Rolle, können auch Projektionen sein, hey, die eine Person, die ich kennengelernt habe, konnte das und das. Die nächste Person im nächsten Skillshare könnte eine ganz andere Ausgangslage haben und deswegen auf jeden Fall reflektieren, dass es da Annahmen gibt und dann ist es auch erst möglich, davon mehr wegzukommen. Und hey, es ist ein Prozess. Wir sind im gesellschaftlichen Prozess und es ist auch wirklich okay, wenn man nicht sofort davon wegkommt. Aber es ist ein wichtiger Schritt, erstmal das zu reflektieren.
Voll. Gerade wenn man irgendwie alle mitnehmen will, wirklich, dann sind ja manche Leute gar nicht wie man selbst. Und dann ist es ja trickier. Und ja, wo fängt man da an? Also wir haben mal so ein paar Sachen gesammelt, die so gute Ansätze sind, wo man da anfangen kann zu denken. Also ein großes Ding ist zum Beispiel diese RTFM-Culture, die es halt oft in Hacking-Kontexten gibt. Read the fucking manual. Lest es doch einfach in der Doku nach. Das ist schön gesagt, aber es ist halt schwierig, wenn allein der erste Satz was ist das für ein Tool, mit 5 anderen Fremdwörtern erklärt wird, die man auch erstmal nachschlagen müsste. Das heißt, es ist einfach sehr vorwissensspezifisch, ob Dokumentation tatsächlich das Richtige ist. Und es kann eigentlich nur ergänzt werden mit einer Person, mit einer Art Mentorship zum Beispiel, dass man sich einmal anguckt, okay, wo stehst du gerade? Was ist die beste Art und Weise, dir dieses Thema zu erklären? Und so kann man das viel besser auffangen. Genau.
Andere wichtige Fragen, die wir uns alle vielleicht mal stellen sollten. Hey, wurdest du ermutigt, mehr über Technologie zu lernen? Oder ja, hattest du überhaupt Erfolgserlebnisse? Brauchtest du Empowerment? Hast du es gekriegt? Hast du zu wenig gekriegt? Also ist für alle unterschiedlich. Oder?
Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, ich wurde schon mit 12 von meinem ersten Compiler gesetzt. Das war C++ damals. Ich habe dann brav das Hello World Programm abgetippt. Und das ist schon mal was viele andere Leute so nicht, eine Chance, die andere Leute so oft nicht haben. Aber dieser Compiler hat dann direkt bei diesem Hello World Programm 80 Fehler geworfen. Ich war völlig überfordert. Niemand hat mir erklärt, dass man einfach wahrscheinlich nur ein paar Libraries hätte installieren müssen. Und dann habe ich 7 Jahre lang keine Programmiersprache angerührt. Und erst dann ist mit Python mir nochmal angeguckt. Und das ist halt so eine Sache, da hätte ich auch Empowerment gebraucht. Und das ist eben sehr individuell unterschiedlich. Also schaut an, der konkrete Mensch, der gerade vor euch sitzt, was brauchst du da gerade?
Bei mir hat es doppelt so lange gebraucht, bis ich überhaupt IT mit mir identifizieren konnte. Und ja, Empowerment hätten wir vielleicht beide gebraucht, aber auch anders. Aber vielleicht stellt sich auch nochmal die andere Frage, gab es vielleicht mal auch eine Person, die dir das, oder also einfach irgendjemand, der das Gefühl hat, gegeben hat, so ja, dumm zu sein? Was hatte es für Auswirkungen? Hattest du das Gefühl, okay, jetzt erst recht? Oder, ja, nee, das Thema packe ich einfach jetzt gar nicht mehr an, für Jahre nicht?
Das ist wohl nichts für mich.
Deswegen, bitte, 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 Leute, möglichst keine Assumptions oder mehr weg von Annahmen kommen. Stattdessen kann man richtig, richtig gut nachfragen. Hey, was brauchst du gerade eigentlich, um das Thema besser zu verstehen? Oder Moment mal, vor welchem Szenario willst du dich jetzt eigentlich gerne schützen? Und wenn eine Lösung erarbeitet worden ist, immer wieder auch ein Check-in machen. Fühlst du dich wirklich wohl mit der Lösung? Passt jetzt alles?
Genau, und es gibt da auch, also das haben wir jetzt nicht alles aus den Fingern gesaugt oder so. Schaut da gerne noch ein paar andere Quellen an. Also gerade die FU Berlin hat da zu Diversity sensiblen Lernen einen Haufen da, weil ja, wenn wir alle mitnehmen wollen, da muss man sich halt auch damit beschäftigen. Sonst bleibt die Szene halt weiß und männlich dominiert und sind das auch die einzigen, die sich vom Staat schützen können. Und genau, da müssen wir eigentlich drüber hinwegkommen. Genau, also generell ist auch so eine Sache, macht man so ein Skillshare quasi Flinter-only, also ohne Cis-Männer, oder sagt man, nee, wir sind offen für alle Geschlechter? Das ist so ein Ding, weil also die schönsten Lernatmosphären, die ich je erlebt habe, waren halt in Räumen, wo quasi Cis-Männer erstmal außen vor waren. Einfach, es gibt einen Haufen Sozialdynamiken, die man sich erstmal spart durch MakerInnen-Verhalten. Und das ist jetzt auch keine Patentlösung, weil MakerInnen-Verhalten, sag ich mal, können schon auch alle zeigen. Das ist jetzt nicht unbedingt Cis-Männer-spezifisch. Deswegen ist es halt haben wir uns auch die Frage gestellt, okay, wie kann man eine faire Lernatmosphäre auch in All-Gender-Räumen herstellen? Weil ja, um das Patriarchat abzuschaffen, da müssen ja auch Cis-Männer mitmachen, sonst geht es nicht. Und auch irgendwo mitmachen dürfen.
Also wir können uns darauf einigen, hey, da gibt es schon einen gemeinsamen Wunsch, für den muss aber auch gesorgt werden, damit der auch ja, erfüllt werden kann. Also wir nennen das dann kollektives Kümmern. Ohne dieses kollektive Kümmern wird es einfach immer die Bedingung, dieses Bedürfnis der Safer Spaces brauchen.
Genau, daran könnt ihr euch vielleicht orientieren, wenn ihr euch überlegt, wie ihr euer Training gestaltet, ob ihr es eher All-Gender oder eher Flinter-Only macht. Genau, das kann eben, also auch eine Form von Exklusion kann Räume aufmachen für andere Leute, die es dann leichter haben. Handle with care. Genau, generell ist nämlich das Ziel eigentlich schon, also auch zu öffnen einfach und diese klare Trennung aufzulösen. Wer lernt hier eigentlich was von wem? Also einmal, dass wir als TrainerInnen auch ganz viel lernen, wenn wir da in so ein Skillshare reingehen. Dass wir ganz viel nachfragen, hey, was passiert in deinem Leben, was ist für dich wichtig? Was für Threat Models gibt's noch? Was sind Probleme, die ich gar nicht mitbedacht habe, weil es aus meiner Perspektive total einfach war? Da lösen sich halt die Grenzen zwischen Menschen auch krasser auf und deswegen ist es halt das, was ich da sehr stark mitnehme, dass es eben ein Lernen für alle ist und dass es auch ein lebenslanger Prozess ist, sich mit all diesen Sachen zu beschäftigen, eben sowohl mit Technologie, aber eben auch, die sich ja auch ständig ändert, aber auch mit der sozialen Welt, in die Technologie eingebettet ist, weil auch die ändert sich ständig.
Also, was können wir denn jetzt tun, um Digital Gaps zu schließen? Es ist ein Prozess, aber zuallererst, wo soll man anfangen? Hey, gebt Workshops.
Checkt eure Privilegien.
Gebt uns gerne Feedback zu dem Konzept, damit wir es weiterentwickeln. Hier die E-Mail.
Genau, und das ist ja auch ein iterativer Prozess. Mit all diesen Sachen kommt man halt auch immer weiter, deswegen gebt Workshops.
Und so weiter und so fort. Was ich auch noch gerne mitgeben wollte zum Schluss, ich habe mal so ein Kärtchen von Amnesty International, war das glaube ich, gelesen. Nicht alle Menschen sind gleich und eben eure Teilnehmenden werden nicht alle gleich sein. Aber was gleich ist, ist ihr Recht auf digitale Selbstbestimmung.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Total gut, total spannend. Und jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit für Q&A. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand Kapazitäten hat, das Mikro rumzureichen. Ich guck mal in die Runde, ob es schon Meldungen gibt. Wenn nicht, hätte ich gleich schon eine erste Frage. Und zwar, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu weit vom Thema wegführt und wenn, dann dürft ihr mich da sofort wieder einfangen, aber was mir dazu einfiel, weil ich auch schon gelegentlich mit diesen Fragen konfrontiert war, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Und mir geht es dann immer so, dass ich denke, scheiße, ich brauche gerade eine aktuelle Anleitung für XY. Die Krypto-Partys früher, die hatten, glaube ich, ein ganzes Buch dazu. Habt ihr dazu Tipps oder gibt es da inzwischen eine neue Version, wo man nachgucken kann? Wie macht ihr das?
Das Problem kennen wir auch und also es gibt auch eine Ressourcensammlung, die mit gerade dazu kommt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns gegenseitig alle immer wieder darauf hinweisen, hey, hier gibt es nochmal eine Quelle, also dass das auch nebenher passieren kann. Du hattest sonst noch eine Ergänzung?
Genau, also es gibt dieses tolle Kollektiv Escape It, die sich so ein bisschen zeitgleich mit uns gegründet haben und die da einfach sehr viel sammeln, also gerade zu so verschiedenen Bedrohungen und Gegenmaßnahmen, die man so machen kann. Es gibt auch irgendwo ein Repo, falls man da contributen will, das ist ganz solide, der Effort.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand Zugriff auf das Licht hat, dass wir den Raum so ein bisschen heller machen können. Da ist eine Frage hier vorne oder eine Meldung. Und hier noch eine genau danach dann.
Hallo? Ja, jetzt doch. Eine ein bisschen ketzerische Frage. Könnt ihr mal das BSI beraten? Weil wenn man da auf die Seiten vom BSI schaut, da finde ich einige Erklärungen sehr, sagen wir mal, Otto-Normalverbraucher unfreundlich. Ja, um es mal so zu sagen, hier und da jedenfalls. Also da, sie gehen nicht von Anwendungsfällen aus und die erklären Technik irgendwie, wie man es vielleicht einem Informatiker erklärt. Aber ein Otto-Normalverbraucher hat einen Anwendungsfall, der will jetzt irgendwas tun. Und was sind die Schritte, dass er damit klarkommt? Das ist dort in der Regel nicht erklärt. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
Wenn ich das BSI mal treffe, sage ich es.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich bin eigentlich eher aus aktivistischer Perspektive hier. Und mich würde interessieren, gibt es irgendwie so eine Art Börse oder eine Plattform, wo es so gegenseitige Schilderungen gibt von wir brauchen das, wir suchen das, ihr bietet das an. Also wie entsteht das so, oder wie wird das organisiert, dass man miteinander in Kontakt kommt oder ist es eigentlich eher private Kontakte?
Was vielleicht im Vortrag zu etwas zu kurz gekommen ist, also der Kontakt, der über so ein Skillshare-Wochenende entsteht, kann auch darüber hinaus noch weiter gehalten werden. Und das ist eben auch die Idee, also das Kollektiv ist am Ende das Hextivisti-Kollektiv ist am Ende ein Netzwerk, bei dem eben so etwas möglich ist. Und je öfter wir auch darüber sprechen und etwas veranstalten, desto mehr Brücken entstehen, glaube ich, auch einfach gerade. Also ist passiert gerade.
Voll, und schreib uns ansonsten gerne mal eine Mail einfach und dann kannst du mal zu einem Skillshare kommen und da findet die Vernetzung dann auch statt, so ein bisschen, die dem zugrunde liegt. Und wenn es eine sehr konkrete Anfrage schon ist, dann können wir die vielleicht auch einfach schon reintragen.
Hi, vielen Dank für den Vortrag. Was ich mich gefragt habe, ist, macht ihr auch Skillshares zum Workshops machen? Weil also so eine Fishbowl-Diskussion organisieren, könnte ich jetzt nicht aus dem Stegreif. Ich glaube, ich müsste das sozusagen alles, diese Methoden, die ihr vorgestellt habt, erstmal ausprobieren, bevor ich das tatsächlich in einem Workshop umsetzen kann.
Also bislang ist es nicht in dem Konzept als eigener Workshop-Teil drin. Aber das Tolle ist, dass eben, wenn du noch so ein paar Personen dazu holst, lässt sich ja auch eben jede Methode je nach Skill einer Anleiterin verteilen. Und du musst die ganzen Sachen nicht alleine machen. Das heißt eben, erst einmal vielleicht einen Workshop nur supporten und dann vielleicht hauptsächlich anleiten. Das ist eben auch an so einem Wochenende möglich, wenn du ein paar Personen hast.
Voll, also das ist glaube ich, sinnvoll, dass man sowas vielleicht auch einmal erstmal teilgenommen hat, bevor man es auch selber hält. Aber ansonsten, also es müssen auch nicht alle in der Orga da schon die Erfahrung damit haben. Und wenn ihr so einen Skillshare zu euch in die Stadt bringen wollt, dann schreibt uns gerne mal eine Mail. Und dann, keine Ahnung, vielleicht 2-3 Leute von euch, 2-3 Leute von uns. Und wir kriegen irgendwas organisiert. Am besten habt ihr schon einen Raum und Kontakt in die lokale Szene. Das wäre so ein Anfang.
Ich möchte auch noch ergänzen, also ich habe auch mitgekriegt, dass eine Person vielleicht nicht ganz erfahren ist und mich hatte das zum Beispiel auch mal einfach empowert und ich möchte da einfach ganz viel Mut machen, sich zu trauen, weil ganz viel kommt ja auch erst durchs Machen und Übung.
Ich sehe jetzt keine Meldungen mehr. Wenn das so bleibt, dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal für eure Arbeit und den tollen Talk. Und ja, hier geht's gleich weiter mit einem ebenfalls spannenden Thema. Bleibt ruhig hier, ich freue mich schon sehr, aber erstmal nochmal vielen Dank und Applaus für die beiden.